Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Der Datenschützer nimmt die Banken in Schutz. Die Herausgabe der Angestelltennamen an die USA war rechtens. Karadzic spricht vor Gericht. Der bosnische Serbenführer beginnt mit seiner Verteidigung vor dem Kriegsverbrechertribunal. Castro öffnet die Türe einen Spalt breit. Ab Januar soll die Ausreisevisumspflicht für die Kubanerinnen und Kubaner aufgehoben werden.
Im Vergleich zu dem, was wir die letzten 50 Jahre in Kuba hatten, ist es eine ganz dramatische Änderung.
Ein Gespräch. Und am Welternährungstag klagt Jean Ziegler an.
10 weltweite Konzerne kontrollieren heute 85% von sämtlichen gehandelten Grundnahrungsmitteln auf dem Planeten. Und die entscheiden jeden Tag, wer isst und wer lebt und wer hungert und wer stirbt.
Einen Menschen verhungern lassen sei Mord, sagte Jean Ziegler im Tagesgespräch und in seinem neuen Buch. Rendezvous mit Ivana Pribakovic und Thomas Fuchs. Er hat die Nachrichten.
Wenn Schweizer Banken in Zukunft Daten von Mitarbeitern an ausländische Behörden liefern wollen, so müssen sie die betroffenen Personen im Voraus umfassend darüber orientieren. Das hält der eidgenössische Datenschutzbeauftragte in Empfehlungen fest, die er den Banken vorgelegt hat. Falls sich eine Person gegen die Übermittlung ihrer Daten ausspricht, muss die Bank eine konkrete Interessenabwägung vornehmen. Den Betroffenen muss Einsicht in die Dokumente gewährt werden. Anlass für Abklärungen und Empfehlungen des Datenschutzbeauftragten war die Übermittlung von Mitarbeiterdaten durch verschiedene Banken an die USA. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat die Kreditwürdigkeit von 15 spanischen Banken herabgestuft. Dies nur wenige Tage, nachdem bereits die Kreditwürdigkeit des Landes um 2 Stufen gesenkt worden war. Laut Standard & Poor's ist die Herabstufung der Banken eine Folge der schlechteren Bewertung Spaniens, denn das Risiko für die Banken hänge von der Lage des Staates ab. Spanien hat heute am Kapitalmarkt trotz der Herabstufung Geld zu etwas günstigeren Konditionen erhalten als bisher. Das Land verkaufte Anleihen über rund 4,9 Milliarden Euro. Kubanerinnen und Kubaner brauchen schon bald kein Ausreisevisum mehr für Auslandreisen. Gemäß der Parteizeitung Granma sieht das neue Migrationsgesetz vor, dass vom neuen Jahr an ein Reisepass genügt. Zudem müssen kubanische Auslandreisende den Grenzbehörden in Kuba auch kein Einladungsschreiben mehr vorweisen aus dem ausländischen Zielort. Die Regierung deutete aber Einschränkungen für bestimmte Berufsgruppen an. Es würden Maßnahmen getroffen, damit die Talente der Revolution nicht durch die Mächtigen geraubt würden. In Den Haag geht der Prozess gegen den früheren bosnischen Serbenführer Karadzic weiter. Der 67-Jährige will beweisen, dass er nicht verantwortlich ist für den Völkermord von Srebrenica 1995. Zu seiner Verteidigung will er mehrere hundert Entlastungszeugen aufrufen. Er habe alles getan, um einen Krieg zu verhindern, sagte Karadzic vor dem Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Beim Massaker von Srebrenica waren 8000 muslimische Männer und Knaben getötet worden. Der Prozess gegen Karadzic läuft seit rund 3 Jahren. In der Europäischen Union ist die Zahl der zugelassenen neuen Autos auch im September zurückgegangen, um über 10% im Vergleich zum September des letzten Jahres. Das teilte der Europäische Automobilherstellerverband mit. Die Zahl der Autoneuzulassungen schrumpfte damit in der EU den 12. Monat hintereinander. In den ersten 9 Monaten des laufenden Jahres sank die Zahl der Neuzulassungen um knapp 8% auf 9,4 Millionen Autos. Besonders große Rückgänge verzeichneten Spanien, Italien und Frankreich. Knapp 10 Jahre nach dem Untergang des Öltankers Prestige hat in der spanischen Stadt La Coruña der Prozess um die größte Umweltkatastrophe in der Geschichte Spaniens begonnen. Angeklagt sind der griechische Kapitän, der erste Offizier und der Maschinist des Schiffes sowie der damalige Chef der Hafenbehörden. Die Prestige war im November 2002 mit 77.000 Tonnen Schweröl an Bord vor der spanischen Atlantikküste in einen Sturm leckgeschlagen und gesunken. Felsküsten und Strände im Norden Spaniens und Portugals sowie in Südwestfrankreich wurden mit Ölschlamm verseucht. Der Basler Pharmakonzern Roche meldet für die ersten 9 Monate des Jahres einen Umsatz von knapp 34 Milliarden Franken. Das ist eine Steigerung um 7% im Vergleich zur Vorjahresperiode. Die Umsatzzunahme betreffe die USA und die Schwellenländer, während die Verkäufe in Westeuropa zurückgegangen seien, teilt Roche mit. Besonders stark sei die Nachfrage nach Krebsmedikamenten gewesen.
Sie hören Rendezvous am Welternährungstag.
Die Horrorszenarien, dass die Nahrung nur noch aus einer Tube kommt, von dem muss man nicht ausgehen.
Wir sagen, wie sich die Schweiz in Zukunft ernähren wird. Wir schauen in Indien in Kochtöpfe und hören im Tagesgespräch Jean Ziegler zu, der sagt, die Halunken des Raubritterkapitalismus seien schuld am Welthunger. Und wir fragen, was nützen solche Kraftausdrücke im Kampf gegen Hunger? Außerdem in der Sendung «Alles legal». Warum die Banken die Namen ihrer Angestellten an die USA ausliefern durften. Möglichst risikolos, wie der Werkzeughersteller Tornos die verbleibenden 475 Stellen in der Schweiz schützen will. Und wir berichten von 2 Prozessen, einem Prozess der Öffnung in Kuba und von einem Prozess im wörtlichen Sinn gegen den bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic. Zuerst aber noch Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.726 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 1.2088 gehandelt, der Dollar zu 92,93 €. Das Wetter. Am Nachmittag ist es in den Alpen im Osten und im Süden noch oft sonnig. Sonst ziehen von Westen her Wolkenfelder auf. Am Jura muss am Abend mit etwas Regen gerechnet werden. Die Höchsttemperaturen liegen im Norden bei 11 und im Süden bei 16 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag ist es im Norden erneut ziemlich sonnig bei 15 bis 19 Grad. In den Alpentälern wird es mit starkem Föhn 20 bis 25 Grad warm. Im Süden werden die Wolken morgen im Laufe des Tages immer dichter und es fällt stellenweise etwas Regen. Am Donnerstag wird es zeitweise sonnig bei 16 Grad.
Die Entrüstung war beträchtlich, als der Bundesrat im Frühling beschloss, dass Schweizer Banken Mitarbeiterdaten an die USA liefern dürfen. Es sei ein weiterer Kniefall und es gäbe ungeklärte arbeitsrechtliche und datenschützerische Fragen. Die Antwort des Datenschützers ist nun da und er sagt, die damalige Datenlieferung sei nachvollziehbar und kein Gesetzesverstoß. Aber Mitarbeiter müssten künftig besser informiert werden. Elisabeth Pestalozzi.
Es soll eine regelrechte Flut von Daten mit Angaben über Mitarbeiter sein, die 5 Schweizer Banken aus Angst vor Klagen in die USA geliefert haben. Von mehreren tausend Dokumenten ist die Rede, mit der Konsequenz, dass Bankmitarbeiter nun befürchten müssen, bei Reisen in die USA in die Fänge der amerikanischen Justiz zu geraten. Es sei tatsächlich eine sehr große Menge an Mitarbeiterdaten an die USA geliefert worden, bestätigt auch der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hans-Peter Thür. Und zwar zu Recht kommt Thür nun nach zahlreichen Abklärungen zum Schluss. Die Banken hätten so handeln müssen.
Wir haben es als nachvollziehbar betrachtet, dass nicht nur einzelne Banken in ihrer Existenz gefährdet gewesen wären, sondern dass eben auch die schweizerische Wirtschaft fundamental davon betroffen gewesen wäre.
Und Thür geht davon aus, es wird in nächster Zeit zu weiteren Lieferungen von Mitarbeiterdaten kommen.
Wir wissen von den Banken selber, dass weitere Forderungen auf dem Tisch liegen.
Doch bei künftigen Lieferungen dürfen die Banken nicht gleich vorgehen wie bisher. Denn das Vorgehen der Banken bei den ersten Übermittlungen von Mitarbeiternamen an die USA sei äußerst intransparent gewesen, kritisiert Thür. Die betroffenen Bankangestellten seien nicht ins Bild gesetzt worden über Auskünfte, die ihre Person betrafen. Das soll sich nun ändern. Künftig müssen die Banken die Mitarbeiter umfassend informieren, bevor Unterlagen mit ihren Namen an die USA gehen.
Es muss jeder Betroffene muss die Möglichkeit haben, sich zu informieren, was ihn betreffend in die USA geliefert wird. Und er muss die Möglichkeit haben, sich einer solchen Datenlieferung zu widersetzen.
Widersetzt sich ein Mitarbeiter, dann müsse die Bank eine Interessenabwägung für den Einzelfall vornehmen, heißt es in der Stellungnahme des Öffentlichkeitsbeauftragten. Bedeutet dies, dass im Ernstfall dennoch die Bank das letzte Wort hat und den Namen dennoch liefern kann? Nein, versichert Hans-Peter Thür.
Wenn die Bank nicht akzeptiert, diese Weigerung, dann muss der Betroffene rechtzeitig die Möglichkeit haben, vor der Datenlieferung zu intervenieren und den Richter anzurufen.
So wie das bereits vor wenigen Wochen im Kanton Genf geschehen ist, als ein Richter einer Bank verboten hat, Daten eines Mitarbeiters zu liefern. So wie das auch der Bundesrat in einer Antwort auf einen Vorstoß aus dem Parlament festgehalten hat. Und so, wie dies auch der Schweizerische Bankpersonalverband seit Wochen fordert. Die Banken haben nun 2 Wochen Zeit, zu den Empfehlungen des Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten Stellung zu nehmen. Doch nicht nur der Datenschutzbeauftragte hat die umfangreiche Mitarbeiterdatenlieferung an die USA genauer unter die Lupe genommen. Auch die Geschäftsprüfungskommissionen von National- und Ständerat beschäftigen sich mit der ganzen Angelegenheit. Was sie davon halten, darüber informieren sie heute Nachmittag.
Ein wichtiger Tag am Jugoslawien-Tribunal in Den Haag. Der Prozess gegen den bosnischen Serbenführer Radovan Karadzic geht weiter. Karadzic verteidigt sich selbst und ab heute befragt er die Zeugen, die ihn entlasten sollen. Ganze 600 Zeugen will er vorladen. Dafür werden ihm aber wahrscheinlich nicht 600 Stunden zur Verfügung stehen, wie er gefordert hat, sondern die Hälfte, 300 Stunden. Elsbeth Gucker, Sie verfolgen den Prozess für uns. Radovan Karadzic hielt am Vormittag seine Verteidigungsrede. Wie hat er auf Sie gewirkt?
In erster Linie sehr selbstversichert. Das saß ein Mann im Gerichtssaal, der es sich gewöhnt ist, vor einem großen Publikum zu sprechen. Er las seine Rede auf Papier, unterstrich seine Worte mit vielen Handbewegungen und machte immer wieder bedeutungsvolle Pausen und schaute sich im Saal um. Ich würde sagen, es war Karadzic, wie wir ihn in den letzten Jahren kennengelernt haben in Den Haag.
Und was hat er gesagt?
Er hat sich von allen Vorwürfen distanziert, wie das zu erwarten war. Er habe sich immer für Frieden eingesetzt und alles getan, um einen Krieg zu verhindern. Er sagte sogar, statt als Angeklagter im Gerichtssaal zu stehen, sollte er vielmehr eine Auszeichnung bekommen für seine Anstrengungen. Zum Sturm der UNO-Sicherheitszone Srebrenica im Juli 1995 sagte er, er habe nicht gewusst, dass alle diese Muslime die Enklave hätten verlassen wollen. Das habe ihn überrascht. Damit suggerierte Karadzic, dass die Muslime freiwillig die Sicherheitszone hätten verlassen wollen. Wenn wir an die Bilder und die Aussagen der Blauhelme denken, da spricht doch da eine deutlich andere Sprache.
Karadzic hatte sich in Den Haag schon einmal zur Anklage geäußert. Hat er jetzt ähnlich argumentiert?
Das hat er. Er gab auch jetzt dem Westen die Schuld und betonte immer wieder, es sei nicht die Absicht gewesen, die Muslime und Kroaten aus ihren Dörfern zu vertreiben. Es habe auch keinen solchen Plan gegeben. Die Serben seien vielmehr die Opfer der Muslime geworden und hätten sich bloß verteidigt. Er hat mit etwas anderen Worten, also wirklich das Gleiche gesagt wie damals.
Der erste Zeuge war bereits im Zeugenstand an diesem Vormittag. Wer war dieser Zeuge?
Es geht um einen Russen, um Andrzej Demurenko. Der war Mitglied von UNPROFOR, der UNO-Schutztruppe in Bosnien. Temurenko machte bereits in einem anderen Prozess am Jugoslawien-Tribunal eine Aussage zum Massaker auf dem Gemüsemarkt von Sarajevo im August 1995, als mehr als 40 Menschen getötet wurden. Temurenko sagte, dass dieses Massaker höchstwahrscheinlich von Muslimen verübt worden sei, um NATO-Angriffe auf die Serben zu provozieren. Im Moment noch ist Karadzic daran, diesen Zeugen einzuführen, aber ich gehe davon aus, dass Temurenko wieder eine ähnliche Aussage machen wird.
Der Prozess gegen Radovan Karadzic hat vor 3 Jahren angefangen. Wie geht es nach dem heutigen Tag weiter?
Er wird in den nächsten Monaten ganz viele Zeuginnen und Zeugen aufrufen. Wie erwähnt, hat er eine Liste mit fast 600 Namen eingereicht. Die wird er zweifellos stark zusammenstreichen müssen. Die Verteidigung hat er zum Vergleich weniger als 200 Zeugen aufgerufen. Und es gibt noch einen Konflikt mit der Zeit. Die Richter haben Karadzic 300 Stunden gegeben, gleich viel wie der Anklage. Karadzic will das Doppelte. Die Antwort der Richter auf seine Eingabe steht dabei aber noch aus. Alles in allem denke ich, dass mit einem Urteil nicht vor 2014 zu rechnen ist, wobei dies sehr stark davon abhängt, wie kooperativ sich Karadzic in der kommenden Zeit verhalten wird.
Soweit Informationen und Einschätzungen unserer Korrespondentin Elsbeth Gucker aus den Niederlanden. Es ist ein großes Versprechen an die Kubanerinnen und Kubaner. Erstmals seit 50 Jahren sollen sie mehr Reisefreiheit bekommen. Die Regierung will nämlich ab Januar die Ausreisevisumspflicht abschaffen. Ab dann soll ein Pass genügen, um ausreisen zu dürfen. Ein Pass als künftiger Tür- und Toröffner zur großen, weiten Welt? Ich fragte Bert Hoffmann, Kuba-Experte am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Berlin, wie einfach ist es denn, in Kuba einen Reisepass zu bekommen?
Das wird man jetzt auch erst sehen können, wenn dann die Umsetzung erfolgt. Bislang ist es eine bürokratische Prozedur und man hat auch kein Recht darauf. Er kann auch zurückgehalten werden und es soll sicherlich für bestimmte Berufsgruppen, etwa Ärzte oder auch natürlich Militärangehörige oder ähnliche, diese Regel auch außer Kraft gesetzt werden, wo das nicht so leicht gehen wird. Das heißt, der Teufel kann im Detail stecken, aber erstmal ist es ein großer Schritt. Ein Pass ist sehr viel leichter, als immer eine Ausreisegenehmigung zu beantragen.
Also kann man sagen, das ist eine revolutionäre Neuerung, wenn sie denn wirklich in Kraft kommt?
Ja, das ist ganz sicherlich ein wichtiger Schritt. Revolutionär ist ein großes Wort, aber das ist ein ganz großes Bedürfnis der kubanischen Bevölkerung. Ganz viele haben Verwandte in den USA oder in Mexiko oder in Europa. Und Reisen ist wirklich kein Luxus einer kleinen Gruppe, sondern viele kriegen Einladungen von ihren Verwandten. Und Ausreisen ist da sehr wichtig und Ausreisen zurückkehren zu können und da eine gewisse Normalität zu haben. Das ist eine ganz wichtige Öffnung für die Gesellschaft, ohne dass sofort das, was die Revolutionäre sagen, das Regime zusammenbrechen würde oder derartiges. Aber es ist ein sehr wichtiger Schritt.
Bisher konnten ja Oppositionelle nur erschwert ausreisen, wenn überhaupt, wie auch Menschen mit bestimmten sensiblen Berufen, wie zum Beispiel Ärzte oder Lehrer oder militärische Personen. Sind da die Folgen abschätzbar, falls wirklich auch diese Menschen ausreisen können in Zukunft?
Da wird es sicherlich sehr viele Ausnahmeregelungen geben, dass sie nicht ausreisen dürfen und dass sie keinen Pass bekommen, beziehungsweise Pässe auch entzogen werden können. Also wenn ein Dissident morgen am Flughafen steht, dann kann das sehr gut sein, dass ihm sein Pass entzogen wird und er damit nicht reisen kann. Es ist keine politische Öffnung für politische Fälle und gerade auch Ärzte und Lehrer und andere Gruppen, wo der Staat befürchtet, dass eine hohe Abwanderung zu erwarten ist, werden sicherlich weiter derartige Restriktionen haben. Das ist keine Frage. Das politische System hat sich da nicht grundlegend geändert. Aber für die große Mehrheit der Bevölkerung, denke ich, wird es eine Erleichterung bringen.
Also kann man sagen, diese Türe ist nicht weit offen, aber immerhin jetzt einen Spalt geöffnet worden.
Es ist immer eine Frage, ob man das Glas halb voll, halb leer sieht. Im Vergleich zu voller Reisefreiheit ist es natürlich noch ein weiter Schritt. Im Vergleich zu dem, was wir die letzten 50 Jahre in Kuba hatten, ist es eine ganz dramatische Änderung, zu mehr Rechten der Bürger ausreisen zu können, ohne deswegen gleich mit dem Staat brechen zu müssen und ins Exil gehen zu müssen oder derartiges. Also insofern in der historischen Perspektive ist das für Kuba schon ein ganz erheblicher Schritt, auf der Skala dessen, was wünschbar ist, fehlt sicherlich noch viel.
Ist noch eine weitere Öffnung absehbar, wenn Sie diese Neuentwicklung anschauen?
Man wird bei der jetzt erst einmal sehen müssen, wie großzügig oder wie repressiv diese Reisepassregelung gehandhabt wird. Es gibt im wirtschaftlichen Bereich eine ganze Reihe von kleinen, leichten Schritten der Öffnung und Veränderung. Es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, selbstständig tätig zu sein als früher. Häuser können verkauft werden, was früher überhaupt nicht denkbar war. Wohnungen können verkauft werden, Autos können verkauft werden. Also da gibt es erhebliche Öffnung, die sicherlich auch für die kubanische Bevölkerung nicht weit genug geht. Da gibt es sehr viele Wünsche, dass das leichter geht, weniger Bürokratie hat, verlässlicher ist, mehr Möglichkeiten hat. Aber es ist da ein Prozess in Gang, der sehr langsam halt geht, aber bis jetzt in den letzten 5 Jahren schon das Land ganz erheblich verändert hat.
Sagt Bert Hoffmann, Kuba-Experte am Leibniz-Institut für globale und regionale Studien in Berlin. Rendezvous, es ist 10:50. Tornos, der Werkzeugmaschinenhersteller aus dem bernischen Moutier, steckt tief in den roten Zahlen. Er hat bereits Maßnahmen ergriffen, um wieder Gewinn zu machen. In Moutier und La Chaux-de-Fonds streicht Tornos insgesamt 200 Stellen, also jede dritte. Doch damit ist es nicht getan. Heute hat das Unternehmen bekannt gegeben, was es darüber hinaus noch plant, um wieder fit zu werden. Wirtschaftsredaktorin Evelyn Kobler.
Flexibler werden heißt das Zauberwort von Tornos-Chef Michael Hauser. Flexibler werden, um besser auf künftige Schwankungen beim Geschäft mit Werkzeugmaschinen reagieren zu können. Das werde immer wichtiger, sagt der CEO.
Dazu muss man sagen, dass das Werkzeugmaschinengeschäft generell ein sehr zyklisches Geschäft ist. Also Schwankungen von 40-50% innerhalb von 2 Jahresperiode ist heute die Regel. Die Unternehmen müssen sich einstellen auf diese Schwankungen.
Wie stark die Bestellungen von Werkzeugmaschinen je nach Gang der Konjunktur schwanken können, hat sich in der letzten Krise eindrücklich gezeigt. 2009 brachen bei Tornos über 40% des Umsatzes weg. In den beiden darauffolgenden Jahren musste das Unternehmen die eigene Produktion dann rasant wieder steigern und mehr als verdoppeln. Und dieses Jahr schrumpft das Geschäft schon wieder. Diese Schwankungen hätten zugenommen, stellt CEO Hauser fest. Um zu verhindern, in der nächsten Krise zu viele Mitarbeiter angestellt zu haben, will Hauser künftig vermehrt Maschinen und Einzelteile außerhalb von Tornos produzieren lassen. Die Feststellung, dass er so das Problem der Geschäftsschwankungen einfach auf andere Firmen auslagere, lässt Hauser nur zum Teil gelten.
Wir verlangen das Problem nicht auf Firmen, die außerhalb von Tornos gelagert sind, sondern wir verteilen die Last auf mehrere Schultern. Sie dürfen nicht vergessen, dass bei den Outsourcing-Partnern natürlich Kapazitäten gepoolt sind, die nicht nur von uns und von Tornos abhängig sind und dadurch die kritische Masse einfach besser genutzt wird.
Auslagerungen, Sparmaßnahmen, Stellenabbau. Kommt Tornos mit den ergriffenen Maßnahmen wieder auf Kurs, trotz des starken Frankens, trotz 1,20 pro Euro? CEO Michael Hauser.
Man kann langfristig mit 1,20 leben. Die Frage ist, kann man profitabel werden mit 1,20 und was hat das für Auswirkungen auf die Strukturen? Eine der Anpassungen haben Sie jetzt gerade miterlebt bei Tornos. Wir gehen davon aus, dass es genügt.
Tornos plant hier in der Schweiz derzeit keinen weiteren Stellenabbau. Die 475 Angestellten, die in Moutier und La Chaux-de-Fonds noch sind, sollen bleiben können. Wann Tornos allerdings aus den roten Zahlen rauskommen wird, das konnte der Chef noch nicht sagen.
Ernährung ist das große Thema rund um die Welt, am heutigen Welternährungstag der UNO. Während es in vielen Teilen der Welt an Nahrungsmitteln mangelt und Hunger allgegenwärtig ist, gibt es bei uns Essen im Überfluss und eine Nahrungsmittelindustrie, die Lebensmittel immer weiter verarbeitet, vorkocht, raffiniert und mit neuen Versprechungen auf den Markt wirft. Roland Wermelinger hat sich bei der BINA, der Bischofszell-Nahrungsmittel AG, am gleichnamigen Ort im Thurgau vorführen lassen, wie an neuen Produkten getüftelt wird.
In der Versuchsküche der Abteilung Entwicklung und Forschung. Alles ist klinisch sauber und natürlich viel grösser als zu Hause. Aber sonst stehen auch in der Versuchsküche Menschen an einem Herd. Einer zerdrückt Erdbeeren, Aprikosen und Rhabarbern. Das soll dann einmal eine Frühlingskonfitüre geben. Geheimnisvoller geht's nebenan zu. Eine Festtagspastete wird aus dem Ofen gezogen. Der erste Prototyp. Sowas könnte übernächste Weihnachten in den Mikrogestellen liegen. Der Chef ist zufrieden.
Gut gebacken und er wird jetzt mal intern in einen Lagertest geben, um die Haltbarkeit festlegen zu können.
Ottmar Hofer ist CEO der Bina in Bischofszell. 900 Mitarbeiter, 220 Tonnen Nahrungsmittel pro Jahr, von der Tiefkühlpizza bis zum Eistee, einem Blockbuster in der Verkaufshitparade, der Migros. Innovationen braucht es, doch beim Besuch in der Forschungsabteilung sucht man vergeblich den Versuch mit zum Beispiel Joghurt aus der Tube. Dass sowas mal kommt, dachte man doch.
Die Horrorszenarien, dass die Nahrung nur noch aus einer Tube kommt oder aus einer Spraydose, die dann quasi im Minutentakt verschlungen werden kann, von dem muss man nicht ausgehen.
Denn, sagt Lebensmittelfachmann Ottmar Hofer, im Moment gehe der Trend wieder zurück zu Produkten vom Bauernhof. Möglichst wenig Inhaltsstoffe, möglichst naturbelassen, aber trotzdem natürlich vorfabriziert. Und richtig, fragt man Leute, was sie gerne essen, sagen sie:
Käsehörnli,
Bonfit,
Kackert und Hörnli,
Sauerkraut.
Wer hat noch Zeit, sowas frisch zu machen? Unter der Woche reservieren Berufstätige gerade noch 20 Minuten im Schnitt fürs Mittagessen. Halbfertig- und Fertigprodukte sind deshalb immer noch die Verkaufsschlager für den Detailhandel. Ein Milliardengeschäft mit viel Luft nach oben. Migros und Coop haben dazu zwei Frauen verpflichtet, Annas Best und Betty Bossi. Die führen fort, was schon vor Jahrzehnten ein kleiner roter Kobold begann. Knorrle schwang den Suppenlöffel und half, Zeit zu sparen in der Küche, schon anfangs der 50er Jahre.
«Was soll das geben? Beleid die Brötli und dazu ein Knorr-Bauerntopf, eine bodenständige Suppe. Aus einem Drückli, also zu meiner Zeit. Sind deine Suppe genauso gut gewesen wie die? Schmecke mal, Grossmama.»
Wie heisst die Suppe?
Knorr-Bauerntopf.
Ich habe da nichts gesagt.»
Und Zeit sparen helfen die Detailisten heute, indem sie die Rüebli raffeln, den Salat schneiden, die Ananas in mundgerechte Häppchen zerstückeln. Für diese Zeit, die der Kunde gewinnt, ist er bereit, viel zu bezahlen. Und dass der Mensch trotz immer größerer Hektik sich offenbar noch eine Grenze setzt beim Lebensmittel-Hightech, das macht Fachleute wie Ottmar Hofer eigentlich froh.
Wenn es knackt bei einem Chips, dass das natürlich sich mit irgendeinem Designer-Food aus der Tube heraus nicht kompensieren lässt. Und wir sind eigentlich froh, weil es doch zeigt, dass der Mensch eben aus mehr Sinnen besteht als einfach nur aus einem Magen.
Sagt Ottmar Hofer, Geschäftsleiter der Bischofszell Nahrungsmittel AG, im Bericht von Roland Wermerlinger. Und wie sieht es anderswo aus? Zum Beispiel in Indien. Karin Wenger hat Köchin in Delhi in die Pfanne geschaut und gefragt, was sich in den letzten Jahren auf dem indischen Speisezettel geändert hat.
Frittierte Teigtaschen, Kebabfein, gehacktes Gemüse auf Brotschiffchen, Hüttenkäse mit Spinat. In der Küche des Taj Hotels in Neu-Delhi herrschte gestern Abend Hochbetrieb. Denn niemand anders als der indische Handelsminister selbst saß mit einer hochkarätigen Delegation im Garten des Fünf-Sterne-Hotels. Die Gaumenfreuden dieser indischen Upper Class hätten sich mit der Modernisierung des Landes und den ausländischen Einflüssen merklich geändert, sagt Chefkoch Aman Khanna.
We really talk about the Indian cuisine has been changed drastically from the modernization.
Fusion-Küche, also eine Mischung aus indischer und westlicher Küche, wird immer populärer hier. Tiefgefrorene Fertiggerichte, populär im Westen, sind kein Erfolg in Indien. Die Armen haben entweder keine Kühlschränke oder oft keinen Strom. Und die Reichen haben Angestellte, die für sie kochen. Die 88-jährige Bimla Singh, die im schicken Stadtteil Defence Colony wohnt, hat seit Jahren nicht mehr in ihrer Küche gekocht. Diese ist Hoheitsgebiet ihrer zwei Angestellten. Bimla Singh sagt jedoch, auch auf ihrem Speisezettel habe sich so einiges geändert.
We used to eat dal, vegetables, meat, not every day.
Früher aßen wir Linsen, Gemüse und Fleisch. Aber Fleisch gab es nur ein- oder zweimal die Woche.
Now because everyone is, more interested.
Heute sind alle interessiert, alles zu essen. Wir haben jetzt eine Vielfalt an Gerichten aus Punjab, Südindien und abends gibt's meist westliches Essen, sagt die alte Dame, die eben von ihren zwei Hausangestellten mit Moskitomittel eingerieben wird. Saroja, eine kleine weißhaarige Burmesin, arbeitet seit 25 Jahren bei Bimla Singh. Für Madame koche sie weniger scharf als für ihre eigene Familie. Und während sie für ihre reiche Chefin täglich reichhaltige Kost zubereitet, hat sich an ihrem Speiseplan in den vergangenen Jahren wenig geändert oder zumindest wenig zum Guten. Wir essen immer noch genau dasselbe, Gemüse und ganz viel Reis, manchmal Fleisch. Aber wir essen weniger, denn alles ist teurer geworden und da muss man Abstriche machen, zum Beispiel bei Fleisch und Fisch.
Der Bericht von Karin Wenger. Zu den Veränderungen im Kleinen und Großen bei der Ernährung rund um die Welt sprechen wir am heutigen Welternährungstag mit Jean Ziegler, dem ehemaligen UNO-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, im Tagesgespräch jetzt gleich nach den Mittagsschlagzeilen mit Thomas Fuchs.
Laut dem eidgenössischen Datenschutzbeauftragten haben Schweizer Banken nicht gegen das Datenschutzgesetz verstoßen, als sie der USA Mitarbeiterdaten lieferten. Aber bei künftigen Herausgaben von Daten müssen die Bankmitarbeiter besser informiert werden. Vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag ist der Prozess gegen den früheren bosnischen Serbenführer Karadzic wieder aufgenommen worden. Karadzic erklärte, er habe in den 90er Jahren alles Menschenmögliche getan, um einen Krieg zu verhindern. Und Kubanerinnen und Kubaner brauchen schon bald kein Ausreisevisum mehr für Auslandreisen. Gemäß der Parteizeitung Granma sieht das neue Migrationsgesetz vor, dass vom neuen Jahr an ein Reisepass genügt. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.